Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Was natürlich schon absolut neu wäre, wäre eine genetische, gezielte Veränderung des menschlichen Erbguts in der Keimbahn. Also die Züchtung von Menschen im Labor, die es sonst nicht gäbe.
Zugriff auf das Erbgut.
Die Fragen, die wir anlässlich des Genome Editings stellen, haben damit zu tun, was verstehen wir unter Gesundheit? Was verstehen wir unter Krankheit? Wie wollen wir essen? Wie wollen wir uns fortpflanzen? Welches Bild von Umwelt haben wir? Dürfen wir also, was wir können?
Wird das Leben neu erfunden?
Streng genommen neu erfunden, glaube ich, wird das Leben im Moment nicht. Aber die interessante Frage ist, was bedeuten eigentlich diese biotechnologischen Entwicklungen und die Grundlagenforschung für unser Verständnis dessen, was wir als Leben bezeichnen?
Ein Bericht vom 28. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Neue Biotechnologien verändern schnell, effizient und billig das Erbgut des Menschen. Mit bisher unerreichter Präzision schneidet die Genschere CRISPR-Cas tief in den Bauplan des Lebens. Damit verbinden sich Hoffnungen auf neue Therapien, aber auch Ängste vor einem allzu tiefen Schnitt in die menschliche Evolution und künstlich designten Menschen. Zugleich aber hat ein erbitterter Wettlauf um Patente und Lizenzen eingesetzt, der eine gesellschaftliche Diskussion bioethischer Fragen abzuhängen droht. Synthetisch hergestellte und gentechnisch optimierte Lebewesen stellen vertraute Vorstellungen von der Entwicklung des Lebens auf den Prüfstand. Begibt sich die Wissenschaft damit ungesichert auf gefährliches Terrain oder ist die Zeit reif dafür, dass der Mensch nun die Evolution endgültig selbst in die Hand nimmt?
Mein Labor beschäftigt sich mit der Entwicklung unseres Gehirns.
Der Molekularbiologe Jürgen Knoblich ist stellvertretender wissenschaftlicher Leiter am Institut für molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 2013 hat er mit einem spektakulären Experiment Schlagzeilen gemacht, als es erstmals gelang, menschliche Minihirne aus Stammzellen im Labor zu züchten.
Vor ein paar Jahren haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir die menschspezifischen Eigenschaften der Gehirnentwicklung untersuchen. Und im Zuge dieser Arbeiten ist es dann gelungen, ein Zellkultursystem zu erzeugen, das die Entwicklung des menschlichen Gehirns aus Stammzellen auf eine hervorragende Art und Weise widerspiegelt. Das heißt, wir können Zellen von jedem von ihnen nehmen, die umprogrammieren in Stammzellen und daraus ein Gehirn züchten.
Dabei lässt sich nicht nur die Entwicklung des Gehirns nachvollziehen, es ergeben sich auch neue Aufschlüsse für die Entstehung von Autismus oder Erkrankungen wie Schizophrenie.
Das funktioniert besonders gut im Zusammenhang mit einer neuen Technologie, die nennt sich CRISPR-Cas9. Diese Technologie erlaubt es uns, nun das menschliche Genom zu editieren. Sie müssen sich das so vorstellen, die Entwicklung von CRISPR-Cas9 für die medizinische Forschung ist ungefähr das, was die Entwicklung eines Word-Processors für das Bücherschreiben bedeutet hat. Jede Zelle enthält in ihrem Zellkern das komplette genetische Material, um einen ganzen Menschen entstehen zu lassen. Man muss sich das wie ein Buch vorstellen, das Milliarden und Abermilliarden von Buchstaben enthält. Und diese Technologie erlaubt es uns nun, jeden einzelnen dieser Buchstaben auszutauschen und zu verändern. Wir können also die Kopie eines bestimmten Menschen überführen in die identische Kopie eines anderen Menschen.
Dieses neue Verfahren wurde 2012 im Wissenschaftsjournal Science erstmals publiziert. Damit verbunden ist seither ein Streit um Patente und ein internationaler Forschungswettlauf.
Die Technologie erlaubt es uns, Zellen zu verändern. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Gehirnorganoide züchte von einem Menschen, der unter einer ganz schweren Erbkrankheit leidet, und ich habe das Gefühl, hier gibt es eine bestimmte Mutation im Erbmaterial, die ist dafür verantwortlich, dann kann ich diese Mutation reparieren und schauen, ob das Gehirnorganoid jetzt normal ist. Und genau das haben wir in meinem Labor schon gemacht und machen es jetzt in immer mehr Krankheiten.
Zahlreiche Anwendungen dieser Gentechnik bei Pflanzen und Tieren mit neuen Eigenschaften werden bereits entwickelt. Der Eingriff in das Erbgut des Menschen wirft aber besondere Fragen von Risiko und Kontrolle auf.
Man kann auch das genetische Erbmaterial eines ganzen Organismus verändern. Man kann in die Keimbahn eingreifen. Es könnte in einigen Jahren möglich sein, dass wir Menschen genetisch verändern. Ich sollte dazu sagen, das war schon vorher möglich. Es ist nur jetzt viel einfacher. Es ist so einfach, dass es vielleicht auch Leute machen könnten, die das besser nicht machen sollten.
Forscherinnen und Forscher, die auf diesem Gebiet tätig sind, sollten sich deshalb auch aktiv an der Diskussion darüber beteiligen, wie tief der Eingriff in das Erbgut erfolgen darf und welche Regelungen und Rahmenbedingungen dafür erforderlich sind, meint der Molekularbiologe Jürgen Knoblich.
Die positiven Aspekte sind sicherlich, dass wir vielleicht Erbkrankheiten heilen können. Die negativen Aspekte sind, entstehen daraus Wunschkinder, können sich es dann reiche Leute erlauben, ihre Kinder nach Wunsch zu erzeugen, die intelligenter zu machen als andere Kinder und so weiter.
Mit der neuen Biotechnologie ist es aber auch möglich, genetisch veränderte Pflanzen herzustellen, bei denen durch die Präzision des Eingriffes Veränderungen nicht mehr nachweisbar sind. Ein Problem auch für die Kennzeichnung der damit produzierten Lebensmittel. Erste Produkte dieser Art gelangen bereits in amerikanische Supermärkte. Eine europäische Regelung steht noch aus. Kritisch beurteilt Jürgen Knoblich auch Anwendungen der Genschere, die darauf abzielen, Tiere mit bestimmten Eigenschaften zu produzieren, etwa Mücken, die resistent gegen Malaria sind.
Das ist ein sogenannter Gene Drive. Also man kann mit CRISPR-Cas Organismen herstellen auf eine Art und Weise, dass sie eine Mutation tragen und dass alle Nachkommen diese Mutation tragen werden. Und das ist besonders interessant bei Insekten, wo ich ein Insekt herstellen kann, das in irgendeiner Art und Weise verändert ist, dass es bestimmte Nährstoffe braucht, die normale Insekten eben nicht brauchen. Dann kann ich diese Insekten vermehren und ich kann sie in die Wildbahn hinaus entlassen und alle Nachkommen werden diese Mutation tragen und ich kann damit theoretisch die gesamte Weltpopulation einer bestimmten Spezies theoretisch verändern. Das wird noch nicht gemacht, aber es wird daran geforscht. Wir halten das vielleicht für ethisch problematisch, aber in Ländern, in denen Malaria sehr häufig ist, denken die Menschen da anders darüber nach und die würden sehr, sehr gerne die Anopheles-Mücke loswerden.
Auch wenn wir mit guten Gründen über Grenzen der Forschungsfreiheit im ethischen Bereich diskutieren und dann auch über gesetzliche Regulierungen reden, möchte ich doch grundsätzlich eine Lanze brechen für die Freiheit der Forschung.
Ulrich Körtner ist Theologe und Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Er betont, dass nicht nur ethische Grenzen, sondern auch Verpflichtungen zur Forschung zu bedenken sind, wenn es um neue Therapiemöglichkeiten für Erbkrankheiten geht.
Ich glaube nicht, dass wir die Probleme, die ich hier andeute, alle durch Technik und Biotechnologie lösen können, aber dass wir in einer Welt mit so vielen Menschen, die schon jetzt hochgradig technisiert ist, die Probleme, die da sind, ohne Technik lösen können, das glaube ich nun auch nicht. Und die Frage ist dann nur immer, ob die Lösungen, die wir hier suchen, möglicherweise größere Folgeprobleme nach sich ziehen als die Probleme, die wir eigentlich lösen wollten.
Im Zugriff der Biotechnologien auf das Erbgut, so Ulrich Körtner, wird das Leben noch nicht neu erfunden. Es stellt sich aber die Frage, ob sich neue Ansatzpunkte bieten, es besser zu verstehen. Natur- und Geisteswissenschaften haben dafür unterschiedliche Zugänge.
Es gibt einen technischen Blick auf das Leben, zum Beispiel, wir können dann eben auch Insekten herstellen, also wir können die eben konstruieren. Wir verstehen Leben als ein Modell, das wir als eine Art von komplexer Maschine begreifen können. Und etwas verstehen heißt es nachbauen können oder dann auch aktiv verändern können. Und da ist die Frage aus der Sicht der Geisteswissenschaft, weil wir ja hier auch über die beiden Kulturen reden wollen, die da miteinander im Gespräch sind, ob ich wirklich schon etwas verstanden habe, wenn ich es rekonstruieren kann. Was hat man eigentlich vom Leben wirklich verstanden, wenn man die neuen Techniken einsetzt?
Die entscheidende Frage ist, ob es in diesem Verständnis einen Konsens geben kann, der die verschiedenen Kulturen verbindet, auch die Wissenschaftskulturen.
Und die Lebenswissenschaft schlechthin in der Antike, die sich mit solchen Fragen beschäftigt hat, das war klassischerweise die Ethik. Die hat man als die Lehre vom Leben, nämlich dem Bios Politikos des Menschen, verstanden. Und da sehe ich in der Tat die Herausforderung, können wir überhaupt sowas wie internationale Regelungen bekommen, zumindest